Breitbandbesprechung.
Zu den positiven Seiten der Digitalisierung gehört, die klassischen Medien, also Zeitung, Fernsehen und wir, das Radio, werden transparenter. Journalisten reflektieren öffentlich ihr eigenes Tun und räumen, wenn nötig, auch Fehler und Versäumnisse bei der Berichterstattung ein. Und ganz prominentes Beispiel ist die Berichterstattung nach der Silvesternacht in Köln.
Doch wie viel Selbstkritik können und sollten sich die Medien überhaupt leisten? Oder verstärkt Selbstkritik nur das Negativ-Image? Diese Frage mag man sich zumindest stellen, wenn, wie unlängst geschehen, diese neue Transparenz der Medien genutzt wird, um gegen sie zu schießen. ARD und ZDF ist jedenfalls, so scheint es, ihre Ehrlichkeit auf die Füße gefallen.
Weil deren Eingeständnisse wurden von Bayerns Ministerpräsident Horst Seehofer kürzlich in einem Spiegel-Interview genutzt, um gegen die Öffentlich-Rechtlichen zu schießen. Selbstkritik als Bumerang. Kann man diesem Dilemma irgendwie umgehen?
Darüber haben wir mit der Publizistin Caroline Ehmke gesprochen und als erstes haben wir sie gefragt, warum es diesen Effekt gibt, dass Medien ihr Fehlverhalten, wenn sie es einräumen, immer wieder nachgetragen wird.
Naja, ich glaube, dass wir unterscheiden müssen zwischen der Sorte von Kritik an einzelnen journalistischen Praktiken oder auch von mir aus an einzelnen journalistischen Institutionen und dem, was im Moment von einer bestimmten rechtspopulistischen Szene als wirklich ein Muster an Verschwörungstheorien gegen die Medien, die es so in dem Sinne auch gar nicht gibt, vorgebracht wird. Grundsätzlich, glaube ich, muss man sagen, ob es sich auf Köln bezieht oder auf andere Ereignisse bezieht, selbstverständlich gehört es wie zu jeder Sorte Handwerk und zu jeder Sorte Zunft und jeder Sorte Berufsgruppe dazu, dass man selbstkritisch schaut. Hat man Fehler gemacht? Hat man was versäumt? Ich glaube übrigens, dass Medien eigentlich häufiger selbstkritisch über ihre Schnelligkeit nachdenken sollten als über die Langsamkeit. Also es hat auch eine gewisse Komik, dass am Beispiel Köln nun sozusagen die Langsamkeit kritisiert wird. Ich bin da gar nicht so ganz sicher, ob die jeweilige Berichterstattung so viel besser gewesen wäre, wenn sie zügiger gewesen wäre. Ich glaube allerdings auch, dass es richtig und wichtig ist, dass wir selbstkritisch dann eben auch Fehler einräumen, selbst wenn es einem bestimmten rechtspopulistischen Milieu in den Kram passt. Also ich glaube, jetzt darauf zu verzichten, darüber nachzudenken, was macht man richtig, was macht man falsch, wo muss man was korrigieren, wo gibt es Irrtümer, wo gibt es auch strukturelle Schwächen, nur weil es dafür dann sozusagen ein Aufjohlen und Aufjaulen in der rechten Szene gibt, das halte ich auch nicht für sinnvoll.
Aber ich weiß nicht, ob das nicht nur in der rechten Szene ist. Und die eine Frage ist ja auch, also ja, drüber nachdenken, aber dann, wie kommuniziert man diese Selbstkritik, die man an sich hat, öffentlich? Also macht das Sinn, das sozusagen auf dem ganz breiten Teppich zu machen und dann wieder sich hinzustellen und dann in Kauf nehmen zu müssen, dass einem genau dadurch Dinge wieder vorgehalten werden? Also naja. ist das so ein Kreislauf dann?
Nein, also ich glaube, also heimlich selbstkritisch zu sein, nützt natürlich niemandem was. Also ich glaube, man kann natürlich unterscheiden, dass man zunächst mal intern prüft. Gab es tatsächlich überhaupt Fehler? Worin bestanden die genau? Sind das Fehler, die schlicht und ergreifend was mit einem menschlichen Irrtum zu tun haben? Oder haben sie etwas mit mangelnder Recherche zu tun? Wenn es mit mangelnder Recherche zu tun hat, womit hätte das dann zu tun? Was sind die Ursachen dafür? Ist das Faulheit, also individuelles Versagen sozusagen einer einzelnen Person? Ist es möglicherweise Zeitnot und Druck, den die Redaktion auch selber aufgebaut hat? Hat es möglicherweise was zu tun mit dem Tempo, dem ungeheuren Tempo im Zeitalter des Internets und des Live-Tickers, dem man, glaube ich, als Redaktionsleitungen auch gelegentlich mal widerstehen sollte? Also Stichwort auch Entschleunigung der Berichterstattung. Oder hat es was zu tun, und das ist ja hier die Unterstellung bei Köln, damit, dass es eine Nachricht ist, die irgendjemandem nicht so sehr genau passt. Ich bin, wie gesagt, gar nicht ganz sicher, um was es sich bei Köln eigentlich handelt. Aber ich glaube, natürlich muss es zunächst mal eine interne Prüfung geben. Man muss intern sich austauschen, auch zuhören den jeweiligen Redakteurinnen und Redakteuren. Was habt ihr da gemacht? Warum? Was waren eure Motive? Aber dann natürlich damit in die Öffentlichkeit gehen. Und wenn es dann eine, ich sage mal, vernünftige und sachliche Diskussion über Instrumente und Techniken und Methoden des Journalismus gibt, ja, großartig, wunderbar, dann diskutieren wir das.
Aber genau das ist ja nicht immer der Fall. Also die Frage ist, inwieweit ist es sinnvoll, die Debatte über so ein Fehlverhalten oder Versäumnisse ins Netz zu verlagern, wo es dann auch ewig steht und dann eben von Politikern wie zum Beispiel Horst Seehofer im Spiegel-Interview, Klammer auf, der ja jetzt nicht unbedingt ein Rechtspopulist ist, Klammer zu, rausgeholt wird, um es dann eben den Medien auf eine sehr populistische Art und Weise vorzuhalten.
Naja, schauen Sie, wenn ich mich an Horst Seehofers Reaktion orientiere, dann kann ich eigentlich wirklich gleich zu Hause bleiben und gar nichts mehr sagen. Also ich glaube, das ist jetzt, also sozusagen, wir sollten mit rationalen Kandidatinnen und Kandidaten in der Öffentlichkeit operieren, also mindestens jetzt im gedanklichen Modell und nicht mit Leuten, also bei denen ich, also vielleicht mag das eine Rationalität sein, aber doch eine zynische und ausschließlich am, wahrscheinlich Wahlinstinkt orientierte Rationalität. Aber die Frage, die Sie stellen, ich wundere mich ein bisschen. Also was spricht, sagen wir mal so, was spricht denn dagegen, bei einer Gemengelage, bei der ich sagen würde, es gibt einen offensichtlichen Glaubwürdigkeitsverlust im Journalismus, den verschiedene Medien zu beklagen haben. Nicht nur, sozusagen, der spielt sich ja nicht nur im Internet ab, sondern da hat das öffentlich-rechtliche Fernsehen mit zu tun, damit haben Printmedien zu tun, also unterschiedliche Bereiche. Ich weiß nicht, wie es das Radio trifft, das kann ich jetzt nicht beurteilen, aber und ich würde mal sagen, diese Sorte von kritischer Öffentlichkeit, von vernünftiger, sachlicher Kritik, glaube ich, die muss man auch ernst nehmen. Und da sind wir auch nicht ganz unschuldig daran, diese Sorte von Zweifel selber miterzeugt zu haben. Also ich sage jetzt nur mal ein Beispiel. Also es wäre sicherlich nützlicher, wenn Journalisten gelegentlich auch über das berichten können, was sie nicht recherchieren konnten, wo die Grenzen der Recherche liegen, wo sie nicht Einblick nehmen konnten und das auch markieren in Texten. Ein klassisches Beispiel dafür ist, dass sie in den Nachrichtensendungen sehr, sehr häufig Korrespondenten in Schalten sehen, die sehr weit ab von dem Ort des eigentlichen Geschehens sitzen. Das wird dann zwar vielleicht eingeblendet, aber nicht extra nochmal thematisiert, dass man fragt, woher haben Sie denn jetzt Ihre Informationen? Sie sitzen ja auch nur in Kairo und eben nicht in Syrien beispielsweise. Also ich glaube, dass das schon Sinn macht, transparent umzugehen und auch transparent Selbstkritik zu üben. Und nur so, glaube ich, lässt sich auch für jetzt Journalisten, die mit Leidenschaft an ihrer Arbeit arbeiten, diese Sorte von Glaubwürdigkeitsverlust dann auch wieder korrigieren. Ich glaube, es ist doch im eigenen Interesse, also ich, die ich die Themen in der Welt ernst nehme, die ich die Ereignisse in der Welt ernst nehme, die ich auch übrigens meine Gesprächspartnerinnen ernst nehme, ich kann mir doch nichts Schlimmeres vorstellen, als dass die Geschichten, über die ich berichte, nicht ernst genommen werden, weil mir nicht mehr geglaubt wird. Also insofern, es liegt, glaube ich, in unserem ureigensten Interesse, dass wir versuchen, diese Sorte von vernünftiger, kritischer Beobachtung, dass wir die versuchen zu beantworten.
Das klingt ein bisschen so, als ob einer der früheren Grundlagen des Journalismus, nämlich wir erklären euch, was die Wahrheit ist, geändert werden muss. Die ARD-Journalistin Anja Reschke hat in einer Rede gesagt, wir haben festgestellt, je mehr Fakten wir den Ängsten und Gerüchten entgegengesetzt haben, desto größer wurde die Wut. Eins sollten Journalisten ja die Welt erklären und einordnen. Und dann ist die Frage, muss sich das ändern oder was sollen sie denn heute? Sollen sie denn menschlicher werden, fehlbarer auch?
Also wir sollen jetzt natürlich nicht absichtlich Fehler machen. Nochmal den Unterschied. Ich glaube, Anja Reschke hat in diesem Fall tatsächlich von sozusagen einem bestimmten Milieu gesprochen, das an ernsthafter Beschäftigung mit Journalismus überhaupt nicht interessiert ist und die deswegen auch die Fakten, die man liefert, komplett ignorieren. Also nochmal, ich glaube, dass man mit einer bestimmten Sorte von pathologischem oder politisch absichtlich gesteuertem Misstrauen, das kann man nicht beantworten. Also da prallt man einfach ab. Das ist, Jürgen Habermas würde sagen, klinischer Diskurs. Das lässt sich sozusagen auch nicht beantworten. Bei der anderen Frage grundsätzlich glaube ich schon, selbstverständlich glaube ich, dass eine bestimmte Sorte von Behauptung der eigenen Unfehlbarkeit, eine Behauptung der eigenen Objektivität nicht besonders nützlich gewesen ist. Ich halte es für sehr viel sinnvoller, wenn man Also nicht absichtlich Fehler macht, sondern wenn man natürlich weiß, dass man ein subjektives Wesen ist, das natürlich fehlbar ist, das Prägungen hat, das Dispositionen hat, das Neigungen hat. Man versucht das natürlich zu neutralisieren. Man bemüht sich natürlich um Perspektivenwechsel, um Unparteilichkeit, um möglichst viele verschiedene Stimmen mit gleicher Fairness zu behandeln und in den Beiträgen unterzubringen. Aber natürlich kann ich, also ich sage es jetzt mal aus meiner Erfahrung von jemandem, die also sehr, sehr viel in Kriegsgebieten gearbeitet hat, natürlich kann ich doch nicht so tun, als ob ich nicht selber in einer bestimmten Weise mit erschrocken, mit beschämt über das, was man erlebt und was man ansieht, mit ängstlich wäre, wie andere in diesen Gegenden auch. Also das wäre, glaube ich, auch geheuchelt und das ist auch, das hat, glaube ich, jetzt nichts mit wahrhaftigem Journalismus zu tun, so zu tun, als wäre man nicht berührbar oder als wäre man nicht fehlbar.
Haben Sie den Eindruck, dass diese, ich würde es mal so nennen, neue Fehlerkultur der Medien, die wir jetzt doch ja schon haben, es werden zunehmend Fehler oder Versäumnisse auch kommuniziert, wenn sie denn vorgefallen sind, dass die zu einer Deeskalation des gesellschaftlichen Unmuts beitragen, dass die also wirklich auch Früchte tragen?
Das, glaube ich, muss man ein bisschen abwarten. Ich kann nicht ganz genug beurteilen, glaube ich, ob das jetzt nur innerhalb der Redaktion zu erhöhtem sozusagen Druck führt. Also nehmen wir jetzt sozusagen nochmal das Beispiel Köln. Ich halte jetzt nicht für sinnvoll, wenn die Lehre aus den Ereignissen von Köln oder der Berichterstattung über Köln, die wäre in jedem Fall unbedingt wahnsinnig schnell mit einer Geschichte herauszukommen. Ganz egal, wie viel man weiß, ganz genau, ganz egal, wie genau man die Vorgänge zu einem solchen Zeitpunkt dann schon rekonstruieren konnte. Hauptsache, es würde einem nicht der Vorwurf gemacht, man habe etwas versäumt. Also das kann sozusagen sicherlich nicht eine sinnvolle Lehre daraus rein. Also reines Tempo als ein Ergebnis von einer selbstkritischen Betrachtung, würde ich jetzt mal hoffen, wäre nicht das Ergebnis. Aber ich glaube, man könnte umgekehrt auch bei guten Geschichten, bei denen, die sehr, sehr viel Arbeit verlangt haben, bei Langzeitbeobachtungen einfach auch mal deutlich machen, mit wie viel Aufwand und mit wie viel Recherche und mit wie viel Leidenschaft und mit wie viel Genauigkeit so eine normale Arbeit eines Journalisten und einer Journalistin eben auch aussieht. Also ich glaube, darüber gibt es natürlich auch recht wenig Wissen, wenn ich mir die Vorwürfe anschaue, die es da gelegentlich so gibt.
Ich meinte auch, mit Früchte tragen, haben Sie den Eindruck, dass dieses Vertrauensverhältnis wieder wächst zwischen Medien und dem Publikum, zumindest bei denen, die an einem Diskurs interessiert sind?
Das kann ich im Moment, das ist, glaube ich, zu früh zu sagen. Und ich glaube auch, es wäre falsch, wenn man sich schnell zurücklehnen würde und sagen würde, Mensch, jetzt haben wir doch einen Fehler zugegeben, jetzt glaubt uns doch wieder. Also in dem Sinne, ich glaube, Glaubwürdigkeit erreicht man nur durch qualitativ hochwertige Arbeit, nicht dadurch, dass man sich entschuldigt für einen Fehler. Sondern ich glaube, man kann sozusagen diese Glaubwürdigkeit wieder zu erlangen, das verlangt Zeit, Klammer auf. Es hat ja auch nicht nur etwas mit einzelnen Fehlern zu tun, sondern ich glaube, es hat auch etwas zu tun mit der Frage der Krise der Repräsentation. Also sitzen eigentlich in den Redaktionen ausreichend Frauen, sitzen ausreichend Muslime? Also gibt es sozusagen in den Redaktionen eigentlich eine angemessene Spiegelung einer Gesellschaft? Das sind ja auch Fragen, also das sind jetzt politischere Fragen, die eine Rolle gespielt haben bei diesem Glaubwürdigkeitsverlust. Ich glaube, da geht es nicht nur um die Frage, ob man mal einen besseren oder einen schlechteren Bericht gemacht hat, ob man sich mal geirrt hat und das dann anschließend auch zugegeben hat. Also insofern glaube ich, da ist noch Luft nach oben und da kann es auch noch eine ganze Reihe von strukturellen Veränderungen geben. Und wie gesagt, ich möchte nochmal betonen, ich glaube nicht, dass per se eine Beschleunigung, eine Minimierung von Kritik oder von Fehlerquellen wäre.
Für die Publizistin Caroline Ehmke gehört Selbstkritik zum Handwerk. Wir danken für das Gespräch und für mich, Markus, wird übrigens sehr deutlich, was Christoph Kuklick auch in seinem Buch Die granulare Gesellschaft geschrieben wird, hat, dass dadurch, dass sich jetzt so wahnsinnig viele Leute äußern, nicht nur Journalisten, wie subjektiv Journalisten eigentlich auch arbeiten. Also selbst wenn sie versuchen, objektiv zu sein, viele Quellen heranziehen und so weiter, dass sie dennoch immer auch einen subjektiven Filter haben und dass auch sichtbar wird, dass sie Fehler machen.
Man bleibt halt ein Mensch.
Man bleibt Mensch. Aber würdest du sagen, dass du jetzt, wenn du mal einen Fehler machst, anders damit umgehst als vielleicht noch vor 5 Jahren oder so?
Also dieses Gefühl gehört für mich tatsächlich schon immer dazu. Also die aktuelle Entwicklung holt quasi mein Journalismusgefühl, was ich persönlich habe, ein. Und mir ist tatsächlich im letzten Jahr passiert, im Zuge der hektischen Gamescom-Berichterstattung habe ich einen ganz krassen Schlüsselfehler eigentlich gemacht. Es ging nicht darum, aber ich habe die bekanntesten Ego-Shooter Battlefield und Call of Duty verwechselt. Und das hat mir dann ein Hörer gesagt und hat das auf Twitter geschrieben. Und dann konnte ich das auch ändern sozusagen in den Dingen, die dann online gestellt wurden. Und erst habe ich mich natürlich total geschämt, also weil das auch so ein ganz offensichtliches, schlimmes Ding ist. Und dann fand ich das aber im Nachgang total schön, dass es einerseits überhaupt die Möglichkeit gibt, dass der Hörer die Möglichkeit hat zu sagen, hier guck mal, da ist was passiert und dass man dann auch noch darauf reagieren kann und dass es halt nicht versendet und passiert ist und da steht man halt doof da. Das fand ich also wirklich eine, wie gesagt, im Nachgang dann eine sehr angenehme Erfahrung. Und du?
Ja, ich mache nicht so viele Fehler. Ja, ich weiß, es ist die halbe Wahrheit und ich weiß, dass du es lachst. Es ist ja glücklicherweise so, was vielleicht nicht alle Hörer wissen, dass wir auch so ein Korrektursystem ja schon in der Redaktion haben. Also, dass viele Sachen nochmal 2, 3 Leute gegenlesen und dann rutschen Fehler nicht so schnell durch. Aber wenn ich einen Fehler mache und werde dann zum Beispiel, was dann schon passiert, auf Twitter oder so korrigiert, ist mir das auch peinlich, aber dann korrigiere ich es halt und sage mir auch, es ist nicht so doll, aber es ist natürlich menschlich.
Also liebe Hörer, falls Sie was entdeckt haben, schreiben Sie uns ruhig an. Wir freuen uns.